Ja, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, trotz der ganzen chaotischen Zeiten. Die Susanne hat ja mein Thema schon verraten, meine Überschrift, die ich euch eigentlich groß verkünden wollte. Nee, fast schon. Also ich habe mir für heute ein Thema ausgesucht, das kaum aktueller sein kann. Und eben überschrieben mit Ruhe finden in chaotischen Zeiten. Ich brauche ja immer relativ lange Vorlaufzeit für eine Predigt und ich mache es ja immer eher so, dass ich mir selber predige als anderen. Also ich habe schon ziemlich oft umgedreht. Und ich habe heute Morgen die Auswirkungen davon so richtig gespürt. Also ich habe die Zeit verdattelt und noch im Bad, Haare waschen, zack und Zeug und war. Und dann war es halt schon 20 noch, als ich aufgebrochen bin, denke ich. Oh. Aber es war dann, also es lief günstig, alle Ampeln auf grün und ich habe die Ruhe behalten, also die Ruhe in chaotischen Zeiten. Und das könnte ich ja jetzt schon als Zeugnis geben, dass das wirklich Auswirkungen hat, wenn wir uns mit gedanklich und vom Wort Gottes her mit dem Thema beschäftigen. Und uns nicht überhaupt nicht eigentlich von diesen chaotischen täglichen Nachrichten beeinflussen lassen. Ich möchte das ein bisschen für euch auch ein bisschen praktischer machen. Ich würde gern zwischendurch immer Gebet einschieben und ich würde euch bitten, euch zu beteiligen. Kurz, aber kräftig. Dass man immer für den jeweiligen Bereich dann mal beten. Ruhe finden steht für gerade in diesen Zeiten für viele ganz oben auf der Wunschliste, denke ich. Ne? Könnt ihr mir zustimmen? Ja. Man könnte sich im Moment über ganz vieles aufregen, wenn man so die Nachrichten verfolgt, dann geht es ja eigentlich nur um das eine, Corona, und was wird jetzt wieder auf uns zukommen? Die Politik kriegt ihr Prügel, eigentlich kannst du als Politiker nichts richtig machen, weil du hinterher immer der Loser bist bei so einem Thema. Ne? Das ist, also ich bedauere eigentlich jeden, der da Verantwortung hat, aber es braucht Leute, die Verantwortung nehmen und die sich dann auch dazu stellen. Also man hat halt wirklich den Eindruck, da gibt es kein richtiges Konzept, kein durchgängiges, man lässt sich da mehr von den aktuellen Entwicklungen leiten und vor sich hertreiben und im Endeffekt kostet es eins Vertrauen. Also der Bürger, ne, ich denke, keiner weiß mehr so recht, auf was er sich verlassen kann. Dann gibt es noch so Randthemen, also alles wird teurer, ne? Nächstes Jahr müsst ihr euch auf gewaltige Preissteigerungen einstellen. Ich kann mich nur erinnern, ich baue gerade aktuell ein Gartenhaus, ich kann mich nur erinnern, die OSB-Platten, die es brauchst, um das Ding ein bisschen wetterfest zu verkleiden, die sind letztes Jahr, oder nee, das war heuer im Sommer, ums Doppelte gestiegen, innerhalb von 2-3 Wochen. Ich würde euch ein bisschen beruhigen wollen, es wird nicht so schlimm kommen, wie es jetzt so propagiert wird. Aber trotzdem, ja, dann gibt es die Verknappungen, die Lieferketten und. Also man kann sich dort trefflich streiten, diskutieren, alles Mögliche. Ne? Oft gehen die Risse ja mitten durch die Familien und da sollte man aufpassen, dass das eben nicht der Fall ist. Ja, jetzt zu unserem eigentlichen Thema von der Bibel her. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, als Jesus bei Martha und Maria einkehrt. Ne? Und sich dort bewirten lässt mit seinen Jüngern. Und wir lesen in Lukas 10, also ich lese es mal vor. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Wenn wir uns jetzt in diese Situation hineinversetzen, dann merken wir, oh, irgendwie gehöre ich zu einem Typus. Entweder bin ich mehr Martha oder ich bin mehr Maria. Habe ich mir so gedacht. Also ich würde sagen, ich gehöre eher zum Typus, rate da mal. Genau. Woher weißt du im Gast? Okay, gut. Also dann fangen wir mal bei dieser Gruppe an, bei der Martha-Gruppe. Also wir Marthas, alle, die sich irgendwie damit identifizieren können, wir bemühen uns auf unserem Glaubensweg. Also wir sind Macher in der Regel. Und vielleicht haben wir uns unbewusst irgendwas angeeignet, das man so als leistungsorientiertes Christentum bezeichnen könnte. Vielleicht, also ich will jetzt das nicht in Schubladen stecken. Ne? Vielleicht glauben wir, dass wir uns die Anerkennung Gottes irgendwie verdienen müssen oder können. Wir arbeiten wirklich hart für Gottes Reich. Wir sind in Gemeinden engagiert, wir machen irgendwelche Hilfsdienste, sind vielleicht in einem Missionsverein dabei aktiv. Aber vielleicht ist uns der Dienst auch wichtiger geworden als unser Messias, als der Heiland. Ich denke, so leicht vergisst man, dass Jesus eben gerade für die Schwachen, für die Gottlosen, für die Zerbrochenen, für die Verwundeten gestorben ist. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Und eigentlich nicht so sehr für diejenigen, die selber glauben, alles im Griff zu haben. In Römer 5 spricht die Bibel davon, dass Jesus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Vers 6 bis 8. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Noch immer Sünder. Also für Gott ist es nicht nötig, dass wir perfekt sind. Das braucht er nicht. Das kann er eigentlich nicht verwenden, wenn wir glauben, dass wir perfekt sind oder glauben, wir müssen perfekt sein. Gerade er ist derjenige, der die zerbrochenen Teile unseres Lebens nimmt und so etwas zusammensetzen kann, das wirklich was Ganzes, was Heiles, was Schönes ist. Und wenn du denkst, auf der anderen Seite, dieses Christending, das ist nichts für mich, weil ich einfach nicht gut genug bin, ich werde es nie erreichen können, dann hast du recht damit, bist du genau richtig. Denn Fakt ist, dass keiner von uns ist gut genug, um dem Anspruch Gottes zu genügen. Also eben gerade anzuerkennen, dass wir das, was wir eigentlich brauchen, das, wo wir hinwollen, dass wir das niemals aus eigener Kraft schaffen können. Das ist der erste Schritt, Nummer eins, der erste Schritt zur Ruhe für unsere Seelen. Also wenn wir erst einmal alles niederlegen, uns entspannen. Ja, bring doch deinen Müll, falls du noch einen hast, ich weiß es nicht, und dein Chaos, falls in dir manchmal das Chaos herrscht, bring's zu Jesus, deinem guten Herrn. Und du brauchst auch keine Angst haben, dass er da irgendwelche Berührungsängste hat. Nichts davon überfordert ihn. Mit jedem Mit jeder Kleinigkeit kann man kommen.
Aber Martha hat ihren Frust auch zu Jesus gebracht.
Da kommen wir nur dazu. Genau. Genau. Ja, lasst uns mal beten über dem Thema jetzt. Ja, Herr Jesus, danke, dass du meinen Platz am Kreuz eingenommen hast. Es ist so eine Erleichterung zu wissen, dass meine Rechtfertigung nicht durch meine Leistungen kommt und überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja, und ich will vollkommen auf dein Opfer am Kreuz vertrauen, Herr. Danke, dass ich nicht mehr perfekt sein muss. Amen. Ja, und wenn jemand einen Impuls dazu hat, darf er ihn gern mit einbringen dann, ne? Ja, dann lasst uns einmal noch einen Blick in Marthas Küche werfen. Ja, da kann man so richtig, vor Augen, ne, wie sie sich plagt und alleine die Gastgeberin zu spielen. Am Anfang, naja, die Maria wahrscheinlich, am Anfang, Maria sitzt dort bei Jesus zu seinen Füßen. Naja, die wird schon noch kommen, so quasi, ne, die wird schon noch anpacken mit, aber ja, hat sie nicht gemacht offensichtlich. Also und dann kann man geradezu hören, wie sie in der Küche mit ihren Töpfen scheppert und die Pfannen hin und her und so ich und war. Ne? Die Hausfrauen, denke ich, können das noch vollziehen. Schließlich hat sie Platz ihrer Grauen, ne? Und sie lädt Jesus zu ihrer Selbstmitleidsparty ein und fragt ihn, Herr, kümmert es dich überhaupt nicht? Und hast du schon mal so wie die Martha gedacht? Also, ich mache die ganze Arbeit und keiner kümmert sich drum. Keiner sieht, was ich ständig zu leisten habe. Also ich denke, Mütter können auch da davon ein Lied singen. Ne? Vielleicht hast du auch in einem anderen Bereich so das Gefühl, du bist unsichtbar. Auf der Arbeit vielleicht oder in einer Beziehung. Aber Gott, glaub mir, Gott sieht dich. Er sieht, was im Stillen so abgeht, welche Kämpfe du hast, mit was du dich auseinandersetzen musst. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass wir seine Kinder sind, die Schafe auf seiner Weide, und dass wir wertvoll sind in seinen Augen. Und eine Bibelstelle, die sagt, er hat sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt, also so sehr, so gut kennt er uns, dass er weiß, wie viele Haare auf unserem Kopf sind, wie viel runtergefallen sind, ob die Stirn immer lichter wird, keine Ahnung, er weiß es nicht. In Lukas 12 steht dazu, Verse 6 und 7, welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann 5 von ihnen für einen Spottpreis kaufen, doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwan. Also wenn wir manchmal das Gefühl haben, Gott sieht uns nicht, Gott sieht uns auch nicht. Nee, das stimmt nicht. Können wir uns gleich wieder rumdrehen, können wir sagen, nein, Lüge. Ja, und auch die Martha, die musste sich Gottes Aufmerksamkeit nicht verdienen. Also sie musste jetzt da nicht irgendwas leisten. Also sie hatte Gottes Aufmerksamkeit schon schlicht und einfach aus Gottes Gnade heraus. Er sieht, er weiß, ihn kümmert's. Und zwar zu jeder Zeit und in jeder Situation. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich vergesse das auch manchmal öfters, wie gesagt, die Marthas, die schauen halt immer als erstes, was kann ich tun, wo kann ich es richten, und sich zu Füßen Jesu zu setzen, ist dann halt manchmal erst der zweite Schritt. Leider. Das können Marias vielleicht gar nicht nachvollziehen, aber naja, gut, sag's dir. Ja, lasst uns heute Ruhe finden in dieser Gnade. Also die Gnade Gottes, das ist was Einzigartiges, was Beständiges, was immer Verfügbares. Das heißt, die Gnade ist jeden Morgen neu. Jedes Mal, wenn wir die Augen aufmachen, ist Gottes Gnade neu, sagt das Wort Gottes. Ja, ich möchte beten. Ja, Herr, dein Wort versichert uns, dass du uns siehst. Du erkennst unsere Gedanken von Ferne. Du kennst uns und doch liebst du jeden Einzelnen von uns. Mit allen Ecken und Kanten. Danke dafür, Herr. Amen.
Herr Vater, ich bin echt froh, dass es auf der einen Seite auf mich überhaupt nicht ankommt und ich mich da ausruhen darf. Und auf der anderen Seite, so du so mich anschaust und nur an mich denkst, wenn du mich anschaust. Danke.
Ich habe gestern auf meinen Kalender geguckt und da war das Buch: Ich will dich mit meinen Augen leiden. Ich will mich freuen über dich. Ich will vor dir hergehen, für dich streiten. Ich will das Beste für dich. Ich liebe dich, mein Kind. Und da bin ich ins Bett gegangen. Wunderbar.
Ja, die Maria, die hatte sich im Gegensatz zur Martha dazu entschieden, Jesus nahe zu sein und hat sich zu seinen Füßen gesetzt. Die Martha hatte ihre To-Do-Liste im Blick und die Maria Jesus. Also das sind die zwei Extreme, ne, die mir da so, das finde ich so interessant, die in einer Situation zu finden. Die Haltung, ich denke, die Haltung von der Maria, die zeugte von Demut, das kann man so aus dem Kontext rauslesen, von demütigem Vertrauen. Und ihre Körpersprache, die, denke ich, drückte aus: Ich brauche dich, Herr. Und nicht, ich kriege das schon alleine hin, sonst hätte sie sich nicht zu seinen Füßen setzen müssen. Ne? Mir ist da dazu der Psalm 46, Vers 10 eingefallen. Da heißt es: Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das, finde ich, drückt es aus, ne? Dass sie sich da hinsetzt und still ist. Und dieses Still, das da, das da steht, das bedeutet, wenn man das Hebräische so übersetzt, das bedeutet den eigenen Griff lockern, sich selbst schwach machen. Das ist so offensichtlich. Und ist doch befreiend, ne? Wenn man das so, also ich möchte mir das zur Gewohnheit machen. Erst einmal zu sagen: Oh, Moment, jetzt die Faust auf und entspann dich. Gott wird es richten, er wird dir helfen. Möglicherweise muss ich Schritte gehen hinterher oder gleichzeitig, aber er hat es in der Hand. Also die Maria zeigt uns, was ruhige Anbetung bedeutet, wie die aussieht, als sie so quasi im Weinstock blieb, ne, wie es im Johannesevangelium heißt. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und ich denke, sie hat auch ein Stück weit in der Situation begriffen, dass sie ohne Jesus einfach nichts tun kann. Das ist auch immer so ein, ja, ich will nicht sagen ein rotes Tuch für die Marthas, aber wenn wir hören, ich kann ohne Jesus getrennt, ohne ihn kann ich nichts tun. Das ist irgendwie ein wenig so. In Johannes 15, haben wir das? Johannes 15? Ja, heißt es, Vers 4 und 5, bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Ja, was brauche ich, was brauchst du, um wirklich loszulassen? Unsere Fixierung auf unsere Terminpläne zum Beispiel oder unser Ja zu allem Möglichen, sodass für Gott nur Überrest unserer Zeit bleibt. Also wir müssen still werden, um zu erkennen, dass er Gott ist, nicht wir. Marias Platz wäre nach der jüdischen Tradition wo gewesen? Könnt ihr euch das irgendwie vorstellen, wo die hätte sein sollen? Ja, am Frauentisch oder in der Küche, ne? Genau. Getrennt von den Männern, das war ja so eine totale Hierarchie. Also Marias Platz wäre nach der jüdischen Tradition im Hintergrund zumindest oder in der Küche gewesen. Aber dennoch hat sie sich entschieden, Jesus über die Meinung anderer zu stellen und über die geltenden Konventionen. Paulus hat in Galater 1, Vers 10 geschrieben, rede ich nun Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen? Dann würde ich nicht länger Christus dienen. Und ihr erinnert euch vielleicht auch an das, was die Maria dann ein bisschen später gemacht hat. Also wenige Tage vor dem Begräbnis von Jesus hat die Maria ein Fläschchen Salböl genommen, das ungefähr dem damaligen dem Wert des eines Jahreseinkommens entsprochen hat. Also habe ich jetzt zumindest gelesen. Ne? Also das muss man sich echt einmal vorstellen. Wer von uns würde ein Jahreseinkommen nehmen, ein Fläschchen Salböl kaufen und Jesus damit die Füße salben? Kann sich jeder mal Gedanken drüber machen. Also Maria wusste, manche würden darüber nörgeln. Und sie hat es trotzdem gemacht. Also sie aus der Liebe raus, aus der Liebe zu Jesus, hat sie nichts zurückhalten. Also ich denke, es hätte ja 2 Jahreseinkommen vielleicht kosten können. Also sie hat ihn echt ehren wollen und anbeten wollen und diese verschwenderische Art und Weise, ne, also positiv gemeint, ohne Blick auf die Kosten. Da kann ich mir zumindest eine Scheibe davon schneiden. Sie hat weder auf die Uhr geschaut. Das hat man ja an der Situation gesehen, ne? Wie die Martha immer unruhiger geworden ist. Die Maria hat gedacht, hat auf Jesus geschaut und hat wahrscheinlich alles andere ausgeblendet. Auf ihren Geldbeutel hat sie gar nicht geschaut und auf die Menschen um sich herum auch nicht. Also, sie hat sich auf Jesus fokussiert, auf Jesus geschaut und das jetzt auf unsere heutige Situation übertragen. Stell dir vor, du würdest diesen Blick der Maria haben und stell Corona und stell alles Mögliche daneben. Was würde passieren? Nichts würde dich aus der Ruhe bringen. Nichts würde dich aus dem Gleichgewicht bringen. Nichts würde dich jucken. Im Prinzip. Ne? Also es ist auf jeden Fall eine erstrebenswerte Haltung. würde ich jetzt einmal sagen, ne? Ja, ich möchte beten. Ja, Herr, manchmal merke ich, dass ich gerade dann unruhig werde, wenn ich auf die Erwartungen und Meinungen anderer schaue und mich darauf konzentriere. Auf die Situation auf mich rum, auf die Nöte und Ängste, ja, die vielleicht auch jeder von uns ein Stück weit hat, Herr. Aber ich bitte dich, dass du unser Vertrauen stärkst und uns hilfst, wirklich auf dich zu schauen. Auf dich, den unseren Friedefürst, unseren guten Hirten. Ja. Danke, Herr. Du allein kannst uns wahren Frieden und wahre Ruhe geben, Herr. Amen.
Ich danke dir, Vater, dass keine Sekunde mit dir zusammen zu sein vergeudet ist, sondern dass du als der Weinstock und wir als die Reben einfach in jeder Sekunde, die wir mit dir zusammen sind, Kraft bekommen, Stärkung bekommen, Zuspruch und einfach in dieser Gemeinschaft mit dir wachsen und gedeihen. Und ja, es geht uns dann richtig gut und wir bringen Frucht. Ich danke dir, dass diese Möglichkeit da ist, einfach mit dir Gemeinschaft zu haben, zu deinen Füßen zu sitzen und dich so richtig zu genießen. Ich danke dir, dass du uns immer wieder neu daran erinnerst und uns auch Zeit dafür gibst. Amen.
Ja, danke, dass du alles geschaffen hast auf Erden und in den Himmel. Da gibt es nichts hier, die du nicht weißt, dass du in unser Leben oder auf dieser Erde weißt. Und wir danken dir, dass wir haben einen Gott, der den Überblick hat. Auch in unser Leben, aber in jedes Leben. Du kennst jeder und du liebst es trotz unserer Verfehlungen. Wir danken dir, Herr, dass du alles in der Hand hast. Und wir können dich vertrauen mit einer Sache und einer großen Sache, die uns bewegen. Und danke, Herr, dass du bei uns bleibst. Mit deinem Geist und deinem guten Rat von dir selber. Wir danken dir.
Danke, Jesus, dass du dich in uns ereignest. Dass du dich in mir ereignest, dann, wenn ich auf dich schaue. Wenn ich all das andere aus dem Blick rausnehmen, was mein Alltag bestimmt, wenn ich ganz nah bei dir bin, wenn du in mir bist, dann kann ich erleben, wie sich all meine Probleme von selber lösen. Danke, dass du das bist, der es tut und dass ich es nicht tun muss. Dass alles, was meine Aufgabe ist, auf dir zu sein, bei dir zu sein und dass du dann in mir groß wirst.
Ja, wie reagiert Jesus auf den kleinen Aussetzer von der Martha? Ja, lasst uns zunächst einmal festhalten, was er nicht sagt. Er erklärt Marthas Arbeit nicht für falsch. Gastfreundschaft ist wichtig, sagt uns ja das Wort Gottes. Also Jesus und seine Jünger, die sind gerade unterwegs gewesen, haben eine lange Reise hinter sich gehabt und sie brauchten Essen, sie wollten gern sich stärken. Und genau das hat die Martha ja gemacht. Ne? Sie hat gekocht für sie, hat Gastfreundschaft bewiesen. Ja, und es geht an all die Macher unter uns, die eher danach streben, ihr To-Do-Listen abzuhaken. Gott liebt euch, Gott liebt uns und er liebt unsere Arbeitseinstellung. Es ist nichts Verkehrtes, also lassen wir uns doch nicht falsch verstehen. Ne? Er möchte, dass wir hart arbeiten, dass wir aktiv sind, dass wir, ja, ich denke, dass wir alles bestmöglich zu seiner Ehre machen. Das sollte so unser Ziel sein. Aber wenn wir davon eingenommen sind, dass wir alles erledigen müssen, alles erledigen wollen, und wenn wir, vor allem wenn wir dafür dann von anderen, von Menschen die Anerkennung möchten, wenn wir darauf angewiesen sind, dann wird der Herr eher zu einem netten Zusatz, wo wir sagen, naja gut, wenn ich dich brauche, melde ich mich schon, so quasi. Ne? Ansonsten komme ich selber klar. Und ja, die Martha, die kam, Herr, kümmert es dich überhaupt nicht, als ihr quasi so quasi die Emotionen übergekocht sind. Als Martha das fragt, sagt Jesus nicht, na klar, tut es das, los Maria, hilf mal deiner Schwester jetzt, auf, komm. Nee. Stattdessen sagt er zu der Martha, komm, setz dich her zu meinen Füßen. Also so, ne, quasi, er lädt sie ein, auch zu ihm zu kommen. Also er will ihr quasi klar machen, was wichtiger ist. Also nicht das Beschäftigtsein, sondern die Ruhe im Herrn. An sich. Ne? In Matthäus 11 steht dazu, Matthäus 11, 28 bis 30, das war die Stelle, die du auch gehabt hast. Ne? Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Ja, und wenn du zweifelst, wenn du Zweifel hast, dass es ihn kümmert, deine jeweilige Situation, deine Nöte, deine Ängste, dann ist das Beste, geh zu ihm. Geh zu Jesus damit, verbring Zeit mit ihm. Ich muss mir das mit meinem Martha-Anteil auch immer wieder sagen. Hey, was wurschtelst du denn so lange rum? Geh hin. Setz dich zu seinen Füßen. Der Horst ist doch vielleicht ein bisschen ein anderer Typ, stimmt's? Ja? Ja? Beides. 50-50. Okay. Okay. Dass ich es nicht vergesse, ich wollte euch ganz herzlich Danke sagen für euren wunderbaren Lobpreis. Ach, jetzt kommt eine Frage, ich sage sie auch noch einmal. Ich wollte euch ganz herzlich Danke sagen für euren wunderbaren Lobpreis. Das einfach zwischendurch, sonst geht es wieder um. Ja, also geh zu ihm, verbring Zeit mit Jesus, wenn du Stress hast, wenn du Probleme hast, wenn du das Bedürfnis hast, einfach. Sperr alles andere aus und richte deine Augen auf ihn. Er will unsere Lasten tragen. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir jederzeit zu dir kommen können. Danke für deine Einladung, alle unsere Sorgen vor deine Füße zu legen. Hilf uns, Herr, diese Einladung nie zu vergessen und immer zu schätzen. Herr, wir müssen es nicht alleine schaffen. Du bist an unserer Seite, Herr. Du bist unser wunderbarer Hirte, Jesus. Amen. Amen. Also ich hätte noch eine Fortsetzung, aber das, ich würde jetzt den Zeitraum sprengen. Ich habe das ein bisschen eingekürzt. Ja, ich würde mir echt wünschen, dass man da mehr in die selbstverständliche Gegenwart mit Jesus kommen. Also das ist echt, ich denke, das ist überhaupt das Wichtigste in unserem Leben.